Das Wort «fair zu mir, fair zu dir» ist eine moderne Übersetzung vom Jesuswort «liebe deinen Nächsten wie dich selbst». «Fair zu mir», das heisst, dass ich mich selber annehmen kann. So wie ich bin, mit meinen Grenzen, mit meinen Ängsten, aber auch mit meinen Stärken. Mit der ganz Vielschichtigkeit, die ich habe. Auch mit den Seiten, die vielleicht mir selber fremd sind an mir. Und wenn ich mich so selber annehmen kann, ehrlich und fair bin zu mir, dann kann ich euch auf einen anderen Menschen zugehen. Fair zu dir. Fair zum Fremden, der mir begegnet, vom Unbekannten, vielleicht sogar zu dem, der mir Angst macht. Fair zu dir heisst, ich habe dem anderen begegnet, ohne Vorurteil. Ich habe Respekt vor dem anderen, vor seiner Andersartigkeit, vor seiner anderen Kultur, die er hat, und darf ihn so als Bereicherung entdecken, auch für mich selber. Ich sage dem fast, das Motto hat etwas zu tun mit dem Engelskreis von der Liebe. Im Gegensatz zum Teufelskreis von der Gewalt. Das Fastopfer will ich einladen, offen, ohne Vorurteile auch auf einen fremden Menschen zuzugehen.
Und wie tut das Fastopfer die Idee, was jetzt gerade auseinandergelegt hat, konkret umsetzen? Oder man könnte sagen, welches sind die Ziele des Fastopfers hier?
Es ist so, dass Fastopfer, dem geht es nicht nur darum, Geld zu sammeln. Das ist ein wichtiger Bereich. Aber ich wollte die Ziele des Fastopfers so in vier Teile einteilen. Zuerst, es geht ihm darum, eine theologische Botschaft weiterzugeben. Und die heisst, Gott achtet die Würde von mir, wie die Würde von jedem anderen Mensch euch. Jeder Mensch, sei er jetzt hier, sei er in der dritten Welt, sei er ein Ausländer hier bei uns, sei es einer, der mir unangenehm ist, hat die gleiche Würde von Gott. Für das ein bisschen zu sensibilisieren, hat Fastopfer euch Unterlagen gemacht für Gottesdienste, für die Katechese. Dann das Zweite ist die entwicklungspolitische Botschaft. Das Fastopfer unterstützt Projekte in der ganzen Welt, die helfen wollen, dass Menschen ihre kulturelle Vielfalt leben können. Dass Menschen ein menschenwürdiges Leben entfernen können und sich entfalten können. Das Dritte ist die Botschaft für die Schweiz. Die Schweiz ist ein Land mit verschiedenen Kulturen. Hier ist eine grosse Vielfalt, die hier zusammenlebt, an Sprachen, auch durch die Philo. Menschen aus anderen Ländern. Und das Fastopfer will ich einladen, dass wir euch hier offen miteinander umgehen. Wir dürfen zu unseren Ängsten stehen, aber sollten nicht da stehen bleiben. Dass wir euch dann ganz konkret in Pfarrien Begegnungen planen, die Begegnungen mit Minderheiten, Begegnungen mit Ausländern, mit Randgruppen, vielleicht auch mit Behinderten, um so eine Brücke zu schlagen. So wie wir nämlich hier in der Schweiz miteinander umgehen und Gerechtigkeit leben, die, so können wir uns auch für die dritte Welt einsetzen. Und das Letzte ist dann, das letzte Ziel ist dann die Aufrufung zur Sammlung. Es geht hier nicht um ein Almosen, sondern um eine gerechte Verteilung der Güter. Mit dem Geld, das wir geben, da können wir etwas tun für das Zusammenleben in der Vielfalt und im Frieden auf dieser Welt.
Ihr habt gerade gesagt, Geld, das ist nicht nur das Ziel, alleine Geld zu sammeln, aber es wird ja auch gesammelt für unsere Armen mit Schwestern und Mitbrüdern in der dritten Welt, wie wir heute noch in einem Beitrag kehren, zum Beispiel in Kolumbien oder in Südamerika allgemein, aber auch in anderen Orten der Welt. Wie viel Geld kommt da so im Jahr ein?
Ich kann gerade sagen, was im Verteilbereich 1995 vom Fastopfer steht. Das sind Spenden von 19 Millionen. Ich komme. Und das Wallis darf sich da sehen mit 1 Million. Ist an sechster Stelle, wenn man so will. Das Geld wird für verschiedene Bereiche eingesetzt. Der erste Bereich ist für Mission mit 250 Projekten. Dafür ist 5 Millionen eingesetzt worden. Zum Beispiel für Ausbildung von Katechetinnen, von Klosterfrauen, für Kirchenbauten. Dann ein zweiter Bereich ist Entwicklungsprojekte, 7 Millionen. Da geht es dann um zum Beispiel Wasserprojekte, Aufforstung, Bildung von Menschen oder auch Arbeit mit Strassenkindern. Dann ist aber beim Fastopfer ein Inlandsteil mit 3,5 Millionen, wo die Spezialsorge hierbei ist, zum Beispiel Ausländerseelsorge, Jugendseelsorge unterstützt wird. Und dann gibt es immer noch einen Bistumsanteil von 1,2 Millionen, Davon bekommt das Bistum jährlich 120'000, ein Geld, das sehr notwendig ist, damit eure Seelsorge hier im Bistum getan werden kann. Und dann kommt ein wichtiger Teil, das ist auch die Bildung, die Sensibilisierung hierfür ist, um Fragen von Gerechtigkeit, um Fragen von Nord-Süd-Problematik, um Fragen von Entwicklung und Mission. Und dazu wird Fastopfer jedes Jahr sehr gute Unterlagen machen, für Gottesdienste zu gestalten, für Katechese. Es gibt Meditationshefte USA. Es gibt auch organisiert Begegnungen mit Menschen aus der dritten Welt. Es macht die Arbeit mit dem Hungertuch.
Stichwort Hungertuch. Was ist da hier dargestellt? Ich nehme an, dass das um den geistigen Hintergrund des Fastopfer geht auf dem Tuch. Ist das richtig?
Die Hungertücher haben eine spezielle Bedeutung. Mission und Entwicklung heisst nicht nur mehr, dass wir den Menschen in der dritten Welt etwas bringen können, sondern es soll ein Dialog sein. Vielleicht sind wir hier in der Schweiz mehr Missionsland. Sie können uns ihre religiösen Erfahrungen mitteilen. Und darum sind auf diesen Hungertüchern oft aber Bilder, religiöse Darstellungen von Menschen aus der dritten Welt drauf. Dieses Jahr ist ein Tuch von Haiti, das wir schon 1983 mal hatten. Es stellt Christus am Lebensbaum dar und zeigt die Not in Haiti, aber auch die Verheißungen, die wir im Glauben haben können. Zudem Fastentuch hat der Pierre Stutz, der auch schon mal hier im Jodrug war, ein Meditationsheft geschrieben und probiert, das Hungertuch auf die 10 Gebote anzuwenden. Wie können wir fair miteinander umgehen, dass es dem Willen von Gott entsprechen tut?
Ihr seid Leiter von der katechetischen Arbeitsstelle Oberwallis. Die dezidiert zum Beispiel Ideen, die das Hungertuch bringt oder die hinter dem Fastopfer stehen. Ich probiere in die Katechese von den verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern in den Schulen übersetzen.
Wir haben das immer so, Ende Januar eine Einführungstagung für alle Interessierten, wo wir in verschiedenen Ateliers die Materialien vorstellen und Impulse weitergeben. Nachher ist natürlich die Arbeit der Katechetinnen und Katecheten, der Pfarrer und der Seelsorgerinnen, dass sie das in die Pfarrer umsetzen dient. Wir selber haben dann im Jodra noch jeden Donnerstagabend Fastenmeditationen, wo wir mit dem Tuch arbeiten. Dazu möchte ich die Leute ganz herzlich einladen. Die Jugendarbeitsstelle mit dem Edgar Zurbriggen tut am 22. März ein Jugendtreff organisieren zu dem Thema Fairplay. Auch dazu möchte ich herzlich einladen. Man kann sich im Bildungshaus St. Jodra da noch anmelden. Was ich hoffe, dass in den Pfarreien, in den Predigten, in sonstiger Arbeit auf das Fastopfer eingegangen wird, aber ganz konkret, dass man so Begegnungen mit anderen Menschen organisieren tut.
Martin Blatter, wie ich gesagt habe, Leiter von der katechetischen Arbeitsstelle Oberwallis, herzlichen Dank, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid, für uns zu sagen, dass Fastopfer nicht nur Geld sammeln ist, das ist es euch, sondern dass es mehr ist. Herzlichen Dank und alles Gute in der Arbeit im Jodraheim.
Danke vielmals.
Wir kehren jetzt noch eine Reportage, die uns das Fastopfer selber gemacht hat. Es geht darum, wie in Südamerika, genauer in Kolumbien, wie ich schon vorher kurz gesagt habe, Unterdrückung herrscht. Wie die armen Leute einen von den Grossgrundbesitzern und auch von der Regierung Unterdrückte kommen. Das ist zum geistigen Hintergrund des Fastopfers eine sehr eindrückliche Sendung. Die werden wir mal hören.
Ich weiss nicht, wieso das Befehlshaber von Armee die Berge von hier aus Ort der Guerilla anschauen. Wir Kleinbauern, die hier leben, haben überhaupt keine Beziehung zu der Guerilla. Trotzdem sind eines Tages Soldaten in unsere Häuser gekommen und haben uns von unseren Kindern und Männern getrennt. Sie haben die Männer vor unseren Augen abgeschlagen. Aus diesem Grund sind wir geflüchtet. Wir sind ins Dorf San Rafael de Antioquia gegangen. 5 Jahre haben wir hier gelebt, haben ein kleines Geschäft aufgebaut, es ist uns gut gegangen. Ich weiss nicht wieso, aber an einem Tag sind sie wieder gekommen, die Soldaten. Sie haben meinen Mann zuerst zusammengeschlagen, nachher entführt und am Schluss umgebracht. Sie haben ihn gefoltert, angezündet, sie haben ihm den Penis abgeschnitten. Wir Campesinos haben gar nichts zu tun mit dem Problem zwischen der Armee und der Guerilla. Und gleich haben die Soldaten von der Armee meinen Mann umgebracht und ihn einfach liegen lassen. Ich habe meinen Mann nur noch an seinen Kleidern angekannt.
Lo mataron, lo quemaron, le cortaron el pene, lo torturaron. Más que todos los campesinos, porque nosotros no tenemos nada que ver en esos problemas. El ejército lo mató. Lo conocí por la ropa.
Das brutale Schicksal von der Mercedes Ribaldo steht in einem starken Gegensatz zur Musik, die wir hier gehört. In Kolumbien wütet seit Jahren ein dreckiger Kleinkrieg. Die Region Urabá an der Atlantikküste ist davon besonders stark betroffen. Im sogenannten Bananengürtel an der Küste, aber auch im Hinterland, wo Agrarprodukte wie Baumwolle oder Palmöl produziert werden und sich drin der Baron ihre Imperien aufbauen, probieren die Grossgrundbesitzer unter dem Vorwand von der Guerilla-Bekämpfung die ganze Region unter ihre militärische und politische Kontrolle zu bringen. Das strategische Mittel dazu ist die Vergrösserung des Landbesitzes. Für das zu erreichen, ist jedes Mittel recht. Auch die Vertreibung von rechtmässigen Grundbesitzern von ihrem Land mit Gewalt. Betroffen sind davon vor allem Kleinbauern. Weil sie angeblich die Guerilla unterstützt haben, werden sie von der Autodefensa Campesino, einer paramilitärischen Truppe, die von den Grossgrundbesitzern angehört und bewaffnet wird, mit Folter und Todesdrohungen aufgefordert, ihr Land zu verlassen. Das Schicksal von der Mercedes Ribaldo teilen fast 700'000 Menschen. Die Armee, die sich in Kolumbien schon immer eher auf die Seite der Mächtigen als von den sozial Benachteiligten geschlagen hat, greift kaum ernsthaft ein. Der Brigadier Alvarez, für die Sicherheit in dieser Region verantwortlich, meint:
La mejor manera de acabar con las autodefensas o los que llaman paramilitares es acabar con la subversión.
Paramilitärs, oder wie man auch noch sagt, die Autodefensa Campesino bringen wir nur zum Verschwinden, wenn die Guerilla verschwindet. Die Guerilla ist verantwortlich für die Existenz von paramilitärischen Gruppen. Im Kampf gegen die Gewalt der Guerilla und der Paramilitärs brauchen wir vor allem die politische Unterstützung. Die Richter müssen mehr Handlungsspielraum bekommen. Nur so können sie gegen die subversiven Banditen angehen.
Dass sich der Brigadier Alvarez und die Soldaten vom Bataillon Voltigeros, vornehm gesagt, zurückhalten, hat seine Gründe. Was sollen sie sich ein Bein ausreissen, wenn doch die Autodefensa die meistens verlustreiche Dreckarbeit von der Guerilla-Bekämpfung verrichtet? Und was soll sich die Armee durch ein dezidiertes Eingreifen gegen das brutale, allen Menschenrecht spottende Vorgehen von der paramilitärischen Autodefensa bei den mächtigen Grossgrundbesitzern mit ihren guten Drähten zur Regierung in Bogotá in die Nessel setzen? Allerdings, dass sich in Urabá langsam, aber sicher ein Staat im Staat bildet, weiss auch der Brigadier Alvarez, und man muss ihm zustimmen, wenn er findet, dass das Problem in der Region nicht militärisch zu lösen sei.
Ich glaube nicht, dass das Problem militärisch gelöst werden kann. Man muss im Sozial- und Wirtschaftsbereich neue Mittel und Wege suchen. Das hier ist eine vergessene Region. Die Bevölkerung leidet stark unter den heutigen Verhältnissen. Sie bekommt auch überhaupt keine staatliche Unterstützung. Und gerade das wäre es ja, was die Bevölkerung brauchte. Die Unterstützung durch einen kolumbianischen Staat. In erster Linie wirtschaftliche Unterstützung. Wir können die Bevölkerung nicht gängig mehr militärisch unter Druck setzen, wenn wir wirtschaftliche und soziale Probleme zu lösen haben.
Lösungen in dieser Richtung zeichnen sich allerdings kaum ab. Das bedeutet, dass weiterhin Menschen von ihrem Land vertrieben werden, die zwischen Hammer von der Guerilla und einem Amboss von der Autodefensa geraten. In Auffanglager begegnet man ihnen wieder. Sie vegetieren in Bretterverschlägen unter miesen hygienischen Bedingungen und haben keine Aussicht auf eine vernünftige Arbeit. Zu der miserablen sozialen Lebenssituation gesellen sich neben dem Verlust vom Vertrauen in Staat und Regierung eine tiefe Resignation und nicht selten einen Verlust von der eigenen persönlichen Identität. Das kommt auch in den Worten von Rita Ramirez zum Ausdruck. Sie hat in Pueblo Nuevo auf einer Finca gearbeitet, weil sie als Gewerkschafterin bei der Asociación Nacional de Apoyo Solidario, der ANDAS, tätig war, hat sie ihren Arbeitsplatz und ihr Heim fluchtartig müssen verlassen.
Ich no pude volver a laborar. No pude volver a la finca donde trabajo porque también me van a matar.
Ich kann nicht an meinen Arbeitsplatz zurück. Ich würde dort ermordet. Was sollen wir machen? Wenn wir uns für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen, verfolgen sie uns. Sogar wenn wir unparteiisch sind, werden wir verfolgt. Wir wissen nicht mehr, was wir noch machen könnten. Darum sind wir sehr dankbar für die Gelegenheit zum Gedankenaustausch mit Leuten wie euch, die sich auch für die Menschenrechte einsetzen, die uns in unserem Kampf für die Menschenrechte unterstützen.
Hilfe für die Vertriebenen, die sich nicht nur auf die Linderung von akuten Notzuständen beschränkt, ist im gewalttätigen Klima von Kolumbien schwer zu leisten. Ein Konsortium von 5 Hilfswerken aus Kanada und Europa, darunter auch der evangelische Entwicklungsdienst Brot für alle in Zusammenarbeit mit dem HEX, versucht mit kolumbianischen Hilfswerken den Vertriebenen mit Wiederaufbauhilfe eine neue Existenz zu sichern. Gesundheits- und Bildungsprogramm in Auffanglager, die Sicherung von Landrecht, die Förderung von kleinbäuerlicher Landwirtschaft und die Stärkung von Frauenorganisationen sind nur ein paar von diesen Aktivitäten, die darauf abzielen, das Selbstvertrauen der Vertriebenen wiederherzustellen. Wichtig ist aber auch die politische Arbeit. Mit Druck auf die Regierung und Wirtschaftskreis sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die ein Leben ohne Angst für alle ermöglichen. Das ist in einem Land, wo die Violencia eine ständige Begleiterin ist und das Problem fast immer mit Gewalt gelöst werden, mühsame Knochenarbeit.